Ja, und darauf sage die ganze Gemeinde.
Amen.
Amen. Ich habe mich auf heute Abend gefreut. Wir hatten so eine gute Zeit. Am Samstagmorgen beim Frauenfrühstück. Ich war da auch dabei, obwohl ich keinen Rock angezogen habe. Und dann hatten wir am Sonntagmorgen und gestern Abend und heute ist schon der Abschluss dieser Lehrabende, dieser Gemeindetage hier bei euch. Und das Thema, was heute Abend hier im Mittelpunkt steht, motiviert und engagiert leben ohne Krampf, das ist ein Thema, was ich in den letzten Jahrzehnten gelernt habe. Ich kann mich gut erinnern, dass ich mich oft gefragt habe, bist du eigentlich würdig genug, Gott und den Menschen zu dienen? Und ich bin meistens zu dem Ergebnis gekommen, nee, bist du eigentlich nicht. Und das war sehr schwierig. Ich kann mich gut erinnern an ganz viel Perfektionismus im Dienst, dass ich gedacht habe, du musst die Predigt und die, alles, was du da machst, das muss perfekt sein. Und es hat mir einen unglaublichen Druck gemacht. Ich war als junger Mann damals in die Gemeinde Minden berufen worden, da war ich 27. Ich war als Jugendpastor berufen im März zum Sommer und als ich im Sommer kam, war der Hauptpastor weg und ich war plötzlich mit 340 Gemeindegliedern alleine und war ein blutiger Anfänger. Und es war so ein Druck auf mir, dass ich mich gut erinnere und meine Frau erinnert sich bestimmt auch gut, wir haben da in einem Flüsschen gewohnt, der heißt Bastau und da bin ich dann manchmal vor lauter Verzweiflung mittags schnell eine halbe Stunde gelaufen und ich habe die Schwellung meiner Schilddrüse nicht mehr weggekriegt. Ich hatte so ein Stresssymptom, dass das hier so geschwollen war. So unter Stress war ich. Ich habe damals gedacht, du musst das packen. Ich habe 80 Stunden die Woche als Regelzeit gearbeitet als Gemeindepastor. Also da war ganz viel Krampf. Ich habe oft gedacht, du willst eigentlich gar nicht den Besuch machen oder du willst eigentlich gar nicht diese Predigt halten. Du fühlst dich doch völlig anders. Und da habe ich mich dahin gequält. Also ich weiß etwas vom Krampf im Dienst für Gott. Vom Krampf eines engagierten und motivierten Lebens. Das war ich schon immer. Ich habe schon als Kind was erreichen wollen. So, ich war schon immer jemand, der Ziele hatte und der das umsetzen wollte. Ich war schon immer begeistert von dem, was Gottes Ideen für die Welt sind. Und engagiert und motiviert leben, das war immer meins. Aber da gab es ganz viel Krampf. Inzwischen bin ich 60 Jahre alt, bin 34 Jahre im hauptamtlichen Dienst und 49 Jahre folge ich Jesus nach. Und Gott hat mir durch viele Erfahrungen, auch durch schwere Erfahrungen, auch durch Zerbruchserfahrungen, einiges beigebracht, was ich euch heute Abend weitergeben will. Und vielleicht ist ja das eine oder andere dabei, was euch auch hilft. Kurze Zusammenfassung, wofür es sich wirklich zu leben lohnt, eine bleibende Vision fürs ganze Leben gewinnen. Darüber haben wir am Sonntag nachgedacht. Dieser Mensch hat die Perle gefunden, diese unendlich kostbare Perle. Und freut sich riesig, hat seine Prioritäten auf den Kopf gestellt, weil er das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes entdeckt hat, wie Jesus sagt. Die Herrschaft Gottes, die mitten in der gefallenen Schöpfung angebrochen ist mit Jesus. Gott ist in Jesus auf den Globus, in die gefallene Schöpfung gekommen, um Gottes Herrschaft neu aufzurichten. Das ist seine Mission gewesen. Und das bedeutet, die ihm folgen, sind mit ihm dabei, mitten in der gefallenen Schöpfung, Gottes Herrschaft zu suchen, zu leben, andere darunter einzuladen. Deswegen der lilane Pfeil der Umkehr, die Taufe als Symbol des Eintrittes unter die Herrschaft Gottes. Und dann geht es nicht in die Gemeinde als Wartebank zum Himmel, sondern es geht in die Gemeinde Jesu Christi als Instrument Gottes mitten in der gefallenen Schöpfung, dass Gottes Ehre vermehrt wird. Das ist das Ziel. Deswegen beten wir, dein Name werde geheiligt. Der Weg ist, Gottes Herrschaft Das Reich Gottes breitet sich aus. Deswegen beten wir, dein Reich komme. Besser übersetzt, komm und richte deine Herrschaft auf, hier und jetzt. Auch wenn Jesus kommt, wird er das vollendet aufrichten. Aber beides ist richtig, der zukünftige und der gegenwärtige Aspekt. Komm und richte deine Herrschaft auf. Das beten wir im Vaterunser. Und das Instrument dazu ist die Gemeinde Jesu Christi. Das sind die, die beten, Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Recht verstanden sind wir Agenten des Himmels, der um uns herum ist, in der unsichtbaren Wirklichkeit des Himmels. Und der Himmel versucht, Einfluss auf uns zu nehmen, damit wir das tun, was der Himmel jetzt in der gefallenen Schöpfung will. Das ist die eigentliche Herausforderung des Lebens mit Gott. Das ist ein richtiges Abenteuer. Und die Kraft dazu ist der Heilige Geist. Und da werden wir heute drüber sprechen. Deshalb beten wir, Herr Jesus Christus, komm und richte deine Herrschaft auf in meinem Leben, in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, auf der Arbeit, in der Freizeit, in meiner Gemeinde, in allen Konfessionen, in unserer Stadt, in unserem Land, in Europa, in der ganzen Welt. Wer das Reich Gottes verstanden hat, kann die Welt nicht mehr unterteilen in sakral und profan. Also da gibt es den heiligen Bereich, die Kirche, die Gemeinde, der Hauskreis. Und dann gibt es leider noch den weltlichen Bereich, den profanen Bereich, ne? Die Arbeit und den Marktplatz und das Fernsehen und irgendwie alles, das Internet, alles profan. Nein, wer die Botschaft vom Reich Gottes verstanden hat, der weiß, dass es Gott darum geht, dass er in alle Bereiche seine Herrschaft auswirkt. Und das ist eine Aufgabe, die nie aufhört, bis Jesus kommt. Und das Reich Gottes ist das einzige Unternehmen in dieser Welt, was tatsächlich nicht pleite gehen kann, weil Jesus es vollenden wird. Und dann haben wir gestern Abend 10 Punkte gelernt oder wieder neu angeguckt, wie das sein kann, wie wir als Instrument Gottes für das Reich Gottes mitten in dieser Welt als Gemeinde wirksam sein können. Wie breitet sich denn ganz praktisch die Herrschaft Gottes durch uns aus? Indem wir ehrliches Interesse an anderen gewinnen, dass wir für sie beten, indem wir den eigenen Glauben bezeugen lernen, dass wir private und gemeindliche Veranstaltungen für Interessierte machen, dass wir beständig in den Gemeindegottesdiensten und in den Kleingruppen in der Jüngerschaft teilnehmen und wachsen, dass wir gabenorientiert dienen, dass wir gute Haushalter von Gottes Finanzen sind, der Zehnte als geistliche Herausforderung zum Geben, aber auch die Haushalterschaft für Zeit, Kraft und alle Ressourcen, die wir haben. Dann geht es um Evangelisation, sozialdiakonisches Handeln und Weltverantwortung, weil wir ganzheitlich gesandt sind in diese Welt. Dann geht es immer um Multiplikation. Das Reich Gottes will sich vervielfältigen. Kleingruppenvervielfältigung, Mitarbeitervervielfältigung, ja, Gemeindevervielfältigung, Gemeinde gründen, Gemeinde pflanzen und Weltmission. Wir sind in einem globalen Unternehmen tätig. Das Reich Gottes war schon von der Globalisierung geprägt, als die Menschheit noch gar nicht wusste, dass es sowas gibt. Globalisierung. Wir haben ja davon gesprochen, dass es 3 Worte gibt in der Welt, die jeder kennt, Amen, Halleluja und Coca-Cola. Und das Reich Gottes hatte schon immer diese globale Sicht. Es ist so faszinierend zu begreifen, dass wir an etwas beteiligt sind, was tatsächlich alle Menschen betrifft. Die ganze Menschheitsgeschichte. Den ganzen Globus. Man kann sogar noch weitergehen und sagen, die Erneuerung der Welt, neue Himmel, neue Erde wird sogar zur Erneuerung des Kosmos führen. Also das Reich Gottes als Kosmos-Erneuerung. Also bei allem Respekt vor anderen Weltanschauungen, Ideologien und politischen Ansichten. Also das größte Unternehmen in der Welt ist das Reich Gottes. Und dann haben wir gesagt, damit das nicht so kompliziert wird, jetzt brauchen wir wieder das andere Mikrofon. Eine kleine Ganz einfache Veranschaulichung. Die Liebe ist die Triebfeder der Mission Gottes, der Missio Dei in die Welt. Das Herz Gottes schlägt, deswegen hat er Jesus geschickt, deswegen gibt es überhaupt den neuen Anfang der Herrschaft Gottes in dieser Welt. Und diese Liebe gilt es weiterzugeben und deshalb dürfen wir als von Gott Geliebte Liebe leben lernen. Vielleicht können wir das mal gleich gemeinsam sagen. Als von Gott Geliebte Liebe leben lernen. Können wir es mal sagen? Als von Gott Geliebte Liebe leben lernen. Also wenn ihr das verstanden habt, habt ihr alles verstanden. Und zwar mit Worten und mit Taten. Das ist der Grundsatz von den ganzen 10 Punkten an einem Symbol. Also wenn du alle 10 Punkte vergessen hast und du erinnerst dich daran und du sagst dir, was soll ich jetzt tun, da kommst du schon auf die richtigen Ideen. Als von Gott Geliebter, Geliebte, Liebe leben lernen mit Worten und mit Taten. So, und das Programm ist natürlich megamäßig herausfordernd. Ich hatte gestern Abend das Gefühl, dass einige ziemlich nach Hause gegangen sind. Habe ich recht? Das war eine Packung von möglichen Anforderungen. Jetzt haben wir alle schon so viel Stress. Und jetzt auch noch so viel Stress mit dem Reich Gottes. Also da weiß ich nicht so richtig, ob ich da dabei sein will. Hoffentlich habe ich heute Morgen gedacht, Herr, hoffentlich kommen Sie heute Abend wieder. Weil heute Abend gibt es nämlich den Schlüssel zu dem Ganzen, warum das nicht so wird, dass man denkt, kennt ihr das? Gibt es euch, gibt es hier so Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gedacht haben, irgendwann mal so, soll ich da wirklich weitermachen, Herr? Soll ich das wirklich weitermachen? Es gibt so einen alten Kanon, der heißt, dein ist das Reich, das wollen wir bauen, dein ist die Kraft, der wollen wir trauen, dein ist die Herrlichkeit, die wollen wir schauen. Kennt ihr das noch? So, die ganz alten Baptisten, die kennen das. Und dieser Kanon bezieht sich auf das Ende vom Vaterunser, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und das ist eine gute Zusammenfassung, worum es eigentlich geht. Dabei gibt es aber ein Problemchen, was, wenn wir das falsch verstehen, das ganze Beteiligtsein an Gottesreich wirklich schwer macht, zur Belastung macht, zur Überforderung macht. Und das ist, wenn wir sagen, dein ist das Reich, das wollen wir bauen. Und das ist gar nicht so leicht, diesem Missverständnis aus dem Weg zu gehen. Weil wir sind alle gewöhnt, aus allen Bereichen unseres Lebens, aus der Firma und aus der Berufswelt und der Schule und wie auch immer, da gibt es Aufgaben, die müssen wir jetzt erfüllen. Und wir sind in einer Leistungsgesellschaft. Also, liebe Gemeinde Jesu, dann leistet jetzt mal endlich was. Ne? Aber jetzt mal ein bisschen Dalli. Ne? Bisschen mehr geben, bisschen mehr mitarbeiten, bisschen mehr missionieren. Auf geht's. Vollgas. Da steigen schon mal die Hälfte gleich aus. Und die andere Hälfte sagt, die Herausforderung nehme ich an. Voll engagiert und motiviert. Wir wollen Gottes Reich bauen. Mitten in Bensheim-Auerbach. Und Umgebung. In Bremen sagt man und umzu. Habt ihr das schon mal gehört? Bremen und umzu. Ja. Also hier heißt das Bensheim-Auerbach und Umgebung. Ne? So. Und dann ist man voll motiviert und dann gibt es so viele Dinge, die uns dabei belasten, dass wenn wir bei diesem Missverständnis bleiben, das eine nach dem anderen aussteigt. Viele steigen nicht sichtbar aus, aber heimlich. Die sind zwar noch da, also in den Veranstaltungen der Gemeinde, aber eigentlich sind sie nicht mehr da. Weil sie sagen, nee, das tue ich mir nicht mehr an. Das tue ich mir nicht mehr an. Ich habe mal einen Seniorenbruder kennengelernt in einer Gemeinde, wo wir dann hinkamen, der sich mir vorstellen sagte, ich bin so und so. Und ich wollte gleich von Anfang an sagen, ich habe genug gedient. Hat er gesagt. Und er hat fortan nicht mehr gedient. Er hat alle seine Sachen aufgehört und wurde zum größten Meckerfritzen in der Gemeinde. Es war unerträglich. Der ist ganz offensichtlich ausgestiegen. Das tue ich mir nicht mehr an. Also, wie geht das ohne Krampf? Wie geht das? Ich möchte uns heute anhand der Bibel, anhand des Wortes Gottes, eine Haltung nahebringen, die uns tatsächlich hilft, dass das engagierte und motivierte Leben für die Gemeinde Jesu, für das Reich Gottes in dieser Welt, nicht zum Krampf wird, sondern zu einer stetigen, inneren, neuen Freiheit, neuem Vertrauen, neue Erwartung. Und das ist ein ganz schön hoher Anspruch, oder? Da fragt euch auch, was will uns heute Abend erklären? Also ich habe das mal so zusammengefasst. Ihm und seiner Kraft vertrauen, erwartungsvolle, tatkräftige Gelassenheit. Was das alles bedeuten soll, das werden wir jetzt noch mitkriegen. Erwartungsvolle, tatkräftige Gelassenheit. Also heute Abend ist das diese Formulierung, alles andere könnt ihr vergessen, aber wenn ihr das mitnehmt, dann habt ihr was verstanden. Erwartungsvolle, tatkräftige Gelassenheit. Warum? Dazu habe ich euch ein Bild mitgebracht, was diesen Abend sehr prägen wird. Was seht ihr da? Ein Kind? In einer großen Hand. Was noch? Das Kind schaut nach oben. Ich habe mich heute gefragt, wohin schaut das Kind eigentlich? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss das jetzt mal seitenrichtig machen, genau so. Also, wenn das die Hand ist, so ist es, ja, und das Kind jetzt da steht, dann könnte es in mein Gesicht schauen, richtig? Da kommt Licht von oben. Was noch? Das streckt seine Hände aus. Wir sind ja Christen in Deutschland, in Germanien. Und als das Christentum nach Germanien kam, da hat man die Gebetshaltung der Heiden übernommen. Wisst ihr, was die Gebetshaltung der Heiden war? Das Händefalten. Ja, es war. Das hat man christianisiert. Das Händefalten war in der heidnischen Religiosität das Zeichen davon, ich lasse mir von den Göttern oder von dem Gott oder von dem Götzen, lasse ich mir die Hände binden, ich lasse mich gefangen nehmen und folge dem Gott oder dem Götzen. So, dann kamen die Christen nach Germanien und dann haben sie gesagt, okay, also das machen die sowieso, also christianisieren wir das und haben gesagt, wir lassen uns von Jesus Christus die Hände binden, wir sind seine Nachfolger, wir folgen ihm. Wir sind im positiven Sinne Sklaven und Sklavinnen Jesu Christi. So, das ist auch irgendwie gut. Aber das hat nichts mit der biblischen Gebetshaltung zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr mal geguckt habt an der Klagemauer, wenn die Juden dort beten. Wie segnet man? So, jetzt habe ich eine Bitte an euch. Jetzt wird es ein bisschen praktisch. Also einige von euch sind ja schon Senioren, wir machen ein bisschen Seniorengymnastik. Ja? Also steht mal bitte alle auf. Und niemand muss mitmachen, aber ihr seid herzlich eingeladen mitzumachen. Also es gibt hier keinen Gruppendruck. Es ist einfach mal eine Erfahrung. Ja? Jetzt faltet mal eure Hände vor dem Bauch und senkt mal den Kopf. So. So, wie fühlt sich das an? Seid ihr jetzt offen oder in euch gekehrt? Was nehmt ihr wahr, wenn ihr jetzt also nach unten guckt oder die Augen zu habt? So, wie fühlt sich das jetzt an? Braucht ihr nicht zu beantworten, einfach nur so, fühlt mal, wie sich das anfühlt. Und jetzt kommt die zweite Übung. Wir stellen uns gerade hin, Kopf nach oben und recken unsere Hände nach oben. Jetzt machen wir mal die Augen zu. So, wie fühlt sich das jetzt an? Fühlt sich das offen an, verschlossen? Wenn ihr die Augen aufmacht, was seht ihr? Fühlt ihr euch jetzt geschützt oder verwundbar? Interessant, ne? Ihr dürft euch wieder setzen. Der Künstler Jonathan, der dieses Bild gemalt hat, der hat das genannt Let Go and Let God. Lass los und lass es Gott machen. Eine vertrauensvollere Haltung als diese kann es nicht geben. Weil wenn dieser Gott mir jetzt was wollte, kannst du mal gerade aufstehen und deine Hände erheben? Wenn dieser Gott mir jetzt was wollte, ne, der könnte mir eine reinhauen, ich wäre völlig schutzlos. Das ist totales Vertrauen, totale Offenheit. Dankeschön. Gut, dass ich dir keine reingehauen habe, oder? denn das macht Gott auch nicht. Das macht Gott auch nicht. Wir werden gleich ein Hafenstück hören, wenn wir dieses Bild anschauen. Ich möchte eine recht herausfordernde innere Vorstellung jetzt von euch erbitten. Das Tiefste, das Schwierigste, das Letzte, wo wir loslassen müssen und Gott machen lassen, ist unser eigener Tod. Wo wir unsere ganze Existenz uns selbst loslassen dürfen im Aufblick zu dem auferstandenen Gekreuzigten, der mich gleich erwartet. Wenn wir diese Haltung einüben und das ernst meinen, werden wir die Furcht vor dem Tod verlieren. Wir werden vielleicht noch ängstlich sein, was die Art des Sterbens angeht, ob wir ersticken oder was auch immer uns passieren mag. Aber wenn wir das lernen, let go und let God, lass dein Leben los, lass dein Leben los und lass es Gott machen. Der verwandelt dich in die neue Existenzform der Auferstehung. Du kommst ans Ziel. Lass los und lass es Gott machen. Das wäre ein Gedankengang, eine Vorstellung, die du haben kannst, während wir gleich das Bild anschauen und die Harfe hören. Das zweite ist etwas anderes, nämlich deine Kinder loszulassen. Eltern investieren unheimlich viel Liebe in ihre Kinder und wollen das Beste für sie und entwickeln sie und so weiter, helfen ihnen, sich zu entwickeln. Und irgendwann kommt der Punkt, wo der eigene Einfluss sehr, sehr klein wird. Habe ich recht? Und wo die Kinder ihren Weg gehen. Und dann kann man versuchen zu erzwingen, dass sie das machen, was ich von ihnen erwarte. Prost Mahlzeit. Oder ich kann sagen, Herr, ich lasse meine Kinder los. Ich überlasse sie dir. Du bist viel größer als ich. Und du hast alle Mittel und Wege, das Leben meines Kindes, meiner Kinder zu segnen, zu führen, Umwege zuzulassen, sie wieder zurückzubringen. Ich lasse meine Kinder los. Das wäre das zweite Denkmodell, was wir, vielleicht betrifft das den einen oder anderen. Und das dritte wäre noch was ganz anderes, dass du eine Aufgabe gehabt hast, einen Beruf oder ein Amt oder einen Dienst, den du von ganzem Herzen ausgefüllt hast und der ist jetzt zu Ende. Du bist im Ruhestand oder jemand anders hat diese Position übernommen und auf einmal merkst du, uiuiuiuiui. Also eigentlich möchte ich doch meinen Einfluss behalten, ne? Die Kontrolle behalten über das, was ich da immer gemacht habe, im Beruf, im Dienst, mit den Leuten. Und auf einmal hakt's hier und hakt's da. Wir wissen alle, dass das nicht gut geht, wenn man seine bisherige Berufung nicht loslässt. Und dann wäre das die dritte Gedankenmöglichkeit zu sagen, Herr, ich lasse das, was ich so geliebt habe, was ich so kontrollieren will, wo ich weiter Einfluss nehmen will, ich lasse das los. Ich glaube, dass du das weiter segnen wirst mit anderen Menschen, die haben genauso Fehler wie ich auch. Ich lasse das los, wo ich nicht mehr weitermachen kann, da wirst du weitermachen, Herr, durch die, die da weitermachen. Und ich lasse das los. Und ich vertraue dir, dass das gut geht. Dass du segnest. So wie du mich gesegnet hast und zum Segen gesetzt hast, wirst du andere segnen und zum Segen setzen. Und ich strecke mich aus nach dir und frage, Herr, was ist jetzt dran? Was ist jetzt das, was du von mir möchtest? Das wären so drei Möglichkeiten. Sich selber loslassen, sterben. Die eigenen Kinder loslassen. Den bisherigen Dienst loslassen, wenn er zu Ende ist. Oder den Beruf oder die Aufgabe, die du bisher gemacht hast, die jetzt zu Ende ist. Let go und let God. Wir können das Bild uns anschauen. Ariane spielt was auf der Harfe. Und wir können das mal fühlen vor Gott. In seiner Gegenwart, Herr, was ist das, was ich nicht mehr verkrampft festhalten soll, sondern wo ich meine Hände öffnen soll und darf und dich machen lassen darf. Vielleicht habt ihr ein ganz bisschen von diesem Frieden empfunden, der geschieht, wenn uns das geschenkt wird, dass wir loslassen und ihn machen lassen. Ein Bibelwort ist ganz zentral wichtig in diesem Zusammenhang. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Das kennt ihr alle. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, es geht um die Verbindung mit Jesus. Es geht darum, dass unser Leben Frucht bringt. Übrigens interessant, auch da steht, darin wird mein Vater verherrlicht, das ist das letzte Ziel, Gott wird verehrt. Aber ich möchte heute Abend nur über diesen einen Satz da in der Mitte sprechen. Der hat es nämlich echt in sich. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Dieser Satz ist so von Missverständnissen umgeben, dass man wirklich aufpassen muss, dass man ihn versteht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das sagt ja Jesus. Und dieser Jesus, der ist ja der, der in der unsichtbaren Wirklichkeit des Himmels um uns herum gegenwärtig ist. Er hat ja nicht gelogen, als er gesagt hat, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also der ist da. Und jetzt sagt er, ohne mich könnt ihr nichts tun. Was mir im Laufe meines Lebens immer wieder begegnet ist, das war, also man kann immer von zwei Seiten vom Pferd fallen, ne? Also da oder da. Und was mir immer wieder begegnet ist, was nicht meine Gefährdung ist, sondern die Gefährdung von manchen anderen, ist, dass sie daraus den Satz gemacht haben, wir können nichts tun. Ich habe den extra durchgestrichen, weil er falsch ist. Das ist doch super fromm, oder? Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Also die was machen wollen, die sind nicht richtig geistlich. Die sind nicht ganz abhängig vom Herrn. Also das, was der Herr tun will, das tut er ganz ohne uns. Wir können nichts tun. Das ist super fromm, oder? Super fromm. Ja, wir müssen für unsere Stadt beten. Das stimmt. Aber der Herr muss es tun, wir können gar nichts tun. Da ist man richtig vom Pferd der Nachfolge auf einer Seite richtig runtergepurzelt. Das ist das eine. Wir können gar nichts tun. Und das andere ist, Herr, segne, was ich tue. Wir machen das jetzt. Begabt, berufen, auf geht's. Du kannst dankbar sein, Herr, dass du so begabte Leute hast in deinem Reich. Ne? Die können so gut singen und die können so gut organisieren und die können so gut predigen. Also auf geht's, Herr, segne, was wir tun. Das genauso ist auf der anderen Seite vom Pferd runtergeplumpst. Wie ist denn jetzt schon richtig? Ich habe es mal so versucht zu schreiben. In mir, mit mir, in meiner Kraft könnt ihr alles tun, wozu ich euch beauftrage. In mir, mit mir, in meiner Kraft könnt ihr alles tun, wozu ich euch beauftrage. Also man könnte, sehr engagiert und sehr motiviert was machen in der Gemeinde, im Reich Gottes, in der Welt, im Namen Gottes. Und das könnte ziemlich fleischlich sein. Also im Vertrauen auf die eigenen Möglichkeiten, auf die eigenen Finanzen, auf die eigene Stärke. Herr, du kannst froh sein, dass du uns hast. Es kann sehr engagiert und motiviert aussehen. Da kann man sogar Applaus kriegen in dem Reich Gottes, wenn man so engagiert ist und so viel kann und macht. Aber es könnte sein, dass wir das tatsächlich ohne Jesus machen. Das ist ja das, wie es in der Welt normalerweise funktioniert. Menschen machen, was sie können, und da gibt es eben mehr oder weniger Applaus, je nachdem, wie gut man ist. Na? Deutschland sucht den Superstar. Manche kriegen mehr Applaus und manche weniger, weil sie mehr oder weniger können. Das ist der fleischliche Weg, der Weg ohne Jesus, ohne Gott, leistungsorientiert etwas zu tun. Im Reich Gottes, in der Gemeinde Jesu, darf das anders sein. Dass ich alles, was ich habe, meine Stärke und meine Schwäche, in Verbindung mit Jesus, in ihm, mit ihm, in seiner Kraft tue. Auf seine Berufung hin. Also ich glaube, dass man das oft als Mensch, als der andere Menschen beobachtet, kaum beurteilen kann, was da wirklich im Herzen ist. Aber Gott weiß das. Und manchmal ist es so, dass wir uns abmühen, habe ich selber auch schon x-mal erlebt, dass wir uns abmühen und alles reinwerfen und alles machen und alles tun und es ist so wenig Frucht oder kaum was. Und das ist eine Möglichkeit, dass es daran liegt, dass Gott unser Herz anschaut und sagt, ach, ich liebe deine Begabung. Ich mag, dass du so engagiert bist, aber du machst das ohne mich. Das kann ich nicht segnen. Ich würde so gerne. Also mit ihm, in ihm, in seiner Kraft können wir alles tun, wozu wir beauftragt sind. Und das führt dazu, dass jemand, der sehr engagiert und sehr motiviert ist und seine Gaben volle Kanne einbringt, total gesegnet sein kann. Warum? Weil das im Urvertrauen zu Gott, im Vertrauen zu Jesus, aus der Verbindung zu ihm, aus dem Gebet, aus der Erwartung, Herr, ich bitte dich, gebrauche mich, tut. Und es ist genauso hoch engagiert und hoch motiviert und es ist gesegnet. Weil das Herz stimmt, weil die Haltung stimmt. Weil wenn ich beten, mein Reich komme, da muss man ganz doll aufpassen, besonders wenn man in Leitungsämtern ist oder Verantwortung hat. Wie schnell ist man dabei, dass man eigentlich betet, mein Reich komme? Also die Ideen, die ich hatte, die will ich jetzt auch umsetzen. Und ich werde die anderen schon dazu kriegen. Mit Manipulation und Kontrolle. Im Geist der Isabel gibt's auch. Und dann wird's ganz komisch. Und gefährlich. Und es zerbricht. Und es gibt Schaden. Und Zerwürfnis. Und es ist so furchtbar, wenn Menschen versuchen, durch Manipulation und Kontrolle Dinge zu tun. Und dann noch in der Gemeinde Jesu oder im Reich Gottes. Oh, weia, weia, weia. Was passiert da an Machtkämpfen, an fleischlichen Gegeneinander losgehen? Oh. Habe ich auch viele schon von erlebt. War manchmal selbst daran beteiligt. Das gehört zu dem Schlimmsten, was man erleben kann. Aber wenn man selber und miteinander betet, Herr, was willst du, was wir tun sollen? Und dann die Ideen, die Gott dem Einzelnen gibt, auf den Tisch legt. Und dann gemeinsam fragt, Herr, welche von diesen Ideen sind jetzt bei dir auf der Prioritätenliste? Und wir diskutieren in der Abhängigkeit von dem gegenwärtigen Jesus, worum es jetzt gehen soll. Dann besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir eins werden. Und wo hat Gott den Segen verheißen? Wenn Brüder und Schwestern einträchtig beieinander sind. Das muss man erringen, das fällt nicht vom Himmel. Aber es ist so unglaublich wichtig, dass wir von ihm her gemeinsam fragen und vorangehen und leiten. Also wenn man nach einer Sitzung nicht mehr gemeinsam mit freiem Aufblick zu Gott, Gott loben kann, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Und da muss man sich fragen, okay, wie richten wir uns gemeinsam auf Jesus aus? Mit mir, in meiner Kraft könnt ihr alles tun, wozu ich euch beauftrage. Paulus sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. Also das Bild, wie das da in Korinth geworden ist, die Gemeinde ist da gewachsen und so weiter, wurde gegründet, evangelisiert, gegründet und so, sagt Paulus, ja, Gott hat das Gedeihen gegeben. Das ist ein interessantes Bild, nämlich das Bild von dem, der als Bauer jetzt was anbaut. Und das ist schon interessant, ja. Also man pflanzt da was ein, man sät was aus und dann kann man das entsprechend wachsen lassen und man muss es hegen und pflegen und zu gegebener Zeit dann ernten und so. Aber das Eigentliche, dass aus dem Samen eine Pflanze wird, die Früchte bringt, dazu kann der Bauer so gut wie nichts beitragen. Außer, dass er die Rahmenbedingungen ein bisschen versucht, Wasser und Licht und so. Das Gedeihen gibt Gott. Das sagt Paulus im Rückblick auf die Gemeindegründung in Korinth. Also, einer hat gepflanzt, einer hat gegossen, das waren so richtig, die waren so Obergärtner. Ne? Viele von euch haben Garten, ne? Versteht ihr alles. Ne? Dieses Deutsch versteht ihr, ist Gärtnerdeutsch. Ne? So, also man bringt sich da ein, das ist nicht passiv. Man stellt sich nicht einfach an den Beetrand und sagt, oh Herr, wäre schön, wenn da Tomaten wachsen würden, mach mal. Ja, so geht das nicht. Es ist interessant. Also Gott hat in die Tomatensamen sehr wohl die ganzen Tomaten reingesteckt, die dann da rauskommen. Aber da muss man graben und pflanzen und begießen. Merkt ihr was? Das kann man so schlecht in Worte fassen. Der Mensch ist aktiv, Gott ist aktiv. Es ist eine Einheit in der Abhängigkeit von Gott und am Ende kommt dabei was raus. Das sind Früchte, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Also das Loslassen bedeutet, ich lasse mich darauf ein, dass Gott das Gedeihen gibt. Und dann geht's weiter, wenn wir um den Heiligen Geist uns Gedanken machen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Das ist ja gesagt bei der Himmelfahrt Jesu. Pfingsten war noch nicht da. Und Jesus verheißt den Heiligen Geist. Und durch seine Kraft werden sie dann Zeugen sein. Und da sieht man übrigens auch schon den weltweiten Ansatz des Reiches Gottes, genau hier. Nämlich in konzentrischen Kreisen startet es in Jerusalem, geht weiter nach Judäa, nach Samaria und wohin? Auf der ganzen Erde. Reich Gottes, in so einem Wort, das ist vom Heiligen Geist gesagt. Also als der Heilige Geist noch gar nicht gegeben war, war schon klar, es geht um ein globales Unternehmen. Und das ist nur möglich durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch seine Kraft. Und das Zeuge sein, da steht Martys. Und Martys ist nicht nur, ich gebe ein Zeugnis von Jesus mit Worten, sondern Martys ist, ich bin der Lebenszeuge. Ich bezeuge mit meinem Leben, dass Jesus Christus der Herr ist, gestorben und auferstanden, dass er der Herr der Welt ist, dass er das Ziel der Geschichte ist. Ich bin ein Lebenszeuge. Und nicht wenige Christen sind damals Lebenszeugen geworden, indem sie Todeszeugen wurden, für ihr Lebenszeugnis gestorben sind. Bis heute ist es so. Also, irgendwie ist das ziemlich zentral mit dem Heiligen Geist. Und jetzt gibt es ja da sehr unterschiedliche Umgehensformen. Die einen Christen sagen, als ich mich bekehrt habe, ist hoffentlich was passiert, aber weiß ich auch nicht. Aber ich glaube schon, dass ich einen Heiligen Geist habe. Andere sagen, ja, also wenn du nicht eine bestimmte zweite Erfahrung, ein Second Blessing hast, ein Erfüllungserlebnis mit dem Heiligen Geist, wo du das Sprachengebet empfangen hast, ja, dann bist du noch so ein bisschen auf dem geistlichen Existenzminimum. Also dann müsstest du dich noch nach dieser zweiten Erfahrung ausstrecken. Beides geht am Ziel vorbei und beides ist nicht hilfreich. Ich will euch das erklären. Die Frage, ob ich den Heiligen Geist habe oder wie viel davon, ist wenig hilfreich. Entscheidend ist, ob der Heilige Geist mich hat. Epheser 5, Vers 18b ist richtig übersetzt: Lasst euch fortwährend vom Geist Gottes erfüllen. Wisst ihr, diese Frage, bist du nun schon richtig erfüllt oder nicht? Brauchst du noch ein Erlebnis? Die bringt so ein Ranking unter die Geschwister. Und auf einmal gibt es da die Geistlicheren und die weniger Geistlichen. Und das hat noch nie jemand geholfen, dass man sich gegenseitig kleiner oder größer macht. Das ist ja typisch Fleisch, also fleischliche Gesinnung. Aus den Defiziten der anderen baue ich ein Podest, auf dem ich stehe. Also dann bin ich der Geistliche. Ich kann gerne für dich beten. Versteht ihr diese Haltung? Das hilft niemand. Ich habe festgestellt, wenn man die Bibel liest und wenn man die Kirchengeschichte sich anguckt, dass es immer darum geht, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt Gott zur Verfügung stehen. Es geht nicht darum, was ich sagen kann, wie viel ich habe oder wie toll ich bin oder was bei mir schon alles da ist oder andersrum, dass ich sage, oh, bei mir ist so wenig, ich bin eigentlich Mister Niemand im Reich Gottes, ich weiß gar nicht, wer ich bin. Das hilft nicht. Wisst ihr, was hilft? Hilft ist die Sehnsucht, die ich Gott sage. Herr, mehr von dir. Schenk mir mehr von den Wirkungen deines Geistes in meinem Leben. Schenk uns mehr Wirkungen des Geistes in unserer Gemeinde. Schenk uns das, was du für uns jetzt vorgesehen hast. Ich selber habe ganz unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht. Irgendwie war ich immer schon ein fröhlicher Christ, so ab 11. Und mit 18 habe ich zum ersten Mal diese ganzen so mit Geisterfüllung und Geistestauf und diese ganzen Dinge gehört. Und da habe ich gedacht, Junge, das hast du noch nie bewusst gebetet. Da bin ich einfach abends da, wo wir waren, auf so einer Tagung, vor meinem Bett auf die Knie gegangen und habe gebetet, Herr Jesus Christus, wenn er noch mehr ist, dann bitte ich dich, dass du mich mit dem Heiligen Geist erfüllst. Kam nichts. Also ich habe nichts gefühlt. Am nächsten Morgen hatte ich ganz große Freude zum Bibellesen. Und es folgten Monate, wo ich die Bibel gefressen habe. Und das ist mir erst viel später aufgefallen, dass das eine Wirkung war, dieser Bitte erfülle mich mit dem Heiligen Geist, dass ich auf einmal richtig Freude hatte, Gottes Wort zu lesen. Oder viele Jahre später habe ich mich mit der Frage gequält, wäre es nicht besser, wenn du in Sprachen beten könntest? Und ich habe alles Mögliche versucht, aber hat nichts genützt. Und konnte nicht in Sprachen beten. Und dann ist mein Schwager gestorben mit 26 an Krebs und in der Vorzeit war ich mit ihm allein in Amerika, aber in der Sonderbehandlung und so weiter. Es war alles, also wir hatten nichts mehr in der Hand und ich ging in diesem Hotelzimmer auf meine Knie und habe gesagt, Herr, das ist nicht mehr steuerbar, der wird vielleicht sterben und mir fehlten die Worte, um Gott meine Verzweiflung zu sagen. Und auf einmal betete ich in Sprachen weiter. Auf einmal war es da. Nicht geübt, nicht trainiert, hat mir keiner gesagt, jetzt mach endlich mal, ne? Mach mal ein bisschen, dann kommt das schon irgendwie. Nee, das hat Gott geschenkt, als ich die ganze Verzweiflung losgelassen habe, da war es da. Ich habe diese Gabe, ich benutze sie nicht so oft, aber es gibt so bestimmte Situationen, wo ich merke, jetzt ist es dran, dann benutze ich sie auch. So, aber das war nicht so, dass jetzt ich sagen würde, also seitdem bin ich jetzt ein richtiger Christ. Sondern es ist eine Sache, die Gott mir dazugegeben hat und vielen gibt er sie nicht dazu und vielen gibt er sie auch dazu. So, und ich kann mich erinnern an viele Dienste, wo ich mich so schlecht gefühlt habe, dass ich gedacht habe, Herr, erfülle mich neu mit deinem Geist. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und die Bitte um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das Ausstrecken danach, das ist zu einem Kontinuum geworden in meinem Leben. Und ich freue mich immer, wenn andere auch von Erfahrungen berichten, die sie erlebt haben, wo so schubweise irgendwas stärker geworden ist in ihrem Leben oder wo sie neue Freude zum Dienst bekommen haben oder Gaben des Geistes wurden freigesetzt. Das sind nicht die Schlüsselerfahrung und seitdem bist du mit dem Geist erfüllt, sondern auf dem Weg der Erfüllung und dass es mal wieder weniger wird und wieder mehr erfüllt. Und auf diesem Weg geht es darum, dass wir sagen, es kommt darauf an, dass der Heilige Geist mich hat, dass ich ihm zur Verfügung stehe. Das ist viel wichtiger, als dass ich sagen kann, also ich bin der Geistliche. Das könnte ganz viel helfen im Miteinander und auch zwischen den Konfessionen. Ich möchte an der Stelle Ariane noch mal bitten, ein kurzes Stück zu spielen und dass wir, wenn wir das wollen, da wo wir sitzen, wenn wir das wollen, unsere Hände öffnen können, so je nach Freiheit. Und dass wir diesen Gedanken einfach mal jetzt zu Jesus bringen und sagen, Jesus, ich habe Sehnsucht. Ich wünsche mir, dass mehr von deinem Geist in meinem Leben wirksam wird. Ich möchte dir zur Verfügung stehen. Bitte erfülle mich neu. So könnten wir, wenn wir das wollen, jetzt auf unserem Platz beten. Wir werden in einigen Minuten am Ende des Abends nochmal so eine Gebetszeit haben, wo wir uns Gott öffnen können. Da werden Ariane und ich von hier vorne segnend beten. Da kannst du dir schon mal überlegen, wo willst du, für welchen Lebensbereich möchtest du gerne Gottes Segen empfangen, neu seinen Geist empfangen. Und dann wollen wir diesen Abend nach dieser Zeit in einer Gebetsgemeinschaft beenden. Und da können wir aus der Gemeinde heraus Gott sagen, was wir ihm sagen wollen. Noch einige kurze Aspekte. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns, schreibt Paulus 2. Korinther 4, Vers 7. Und lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 2. Korinther 12, Vers 9, wo Paulus beschreibt, dass er Gott gebeten hat, dass er ihm diese Beeinträchtigung, diese Krankheit, man weiß nicht genau, was es war, vielleicht war er Epileptiker, wir wissen es nicht, dass er Gott dreimal gebeten hat, dass er ihm das wegnehmen soll. Und seine Antwort war, nee, meine Kraft ist in Schwachen mächtig, das behältst du. Auf den Punkt gebracht, das Wirken des Geistes Gottes ist völlig unabhängig von unserer Befindlichkeit. Als ich das gelernt hatte, ging es mir viel besser. Also, wenn du sagst, ich fühle mich so schlecht, ich bin so müde, ich sag heute Abend ab, sage ich dir, dem Heiligen Geist geht's nicht schlecht und der ist auch nie müde. Also wenn das stimmt, was Jesus gesagt hat, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Das sagt er von dem Heiligen Geist, der denen gegeben wird, die an ihn glauben. Dann heißt das, engagiert und motiviert leben ohne Krampf, dass ich mich richtig schlecht fühlen kann. Und der Geist Gottes wird trotzdem wirken und segnen. Es gibt so einen schönen Satz von Peter Strauch, der heißt, es ist nicht unsere Schwäche, sondern unsere Stärke, die Gottes Kraft blockiert. Da, wo wir uns schwach fühlen oder schwach sind, werden wir automatisch eher Gottes Hilfe erbitten, richtig? Weil wir uns nicht so stark fühlen. So, und wem gibt Gott Gnade? Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Nicht dem, der sagt, ach ja, da habe ich wieder so einen Dienst, ja, das mache ich mal für dich, kein Problem. Da liegt in aller Regel kein Segen drauf. Also, wenn du dich schwach fühlst, wenn du krank bist, wenn du müde und ausgelaugt bist, dann glaub nicht, dass Gott müde und ausgelaugt ist, dass der Heilige Geist krank ist, dass der heute nicht so richtig kann. Nein, der ist voll da. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Wisst ihr, dass Gott nie schläft? Der braucht das nicht. Das eröffnet eine unglaubliche Gelassenheit. Wenn ich damit rechne, dann fällt dieser ganze Krampf ab. Also wenn ich das jetzt, wenn ich keinen perfekten Eindruck hinterlasse, wenn ich das nicht richtig gut mache, dann kann das Gott nicht segnen. Das ist völliger Unsinn. Die stärksten Momente in der Gemeinde Gottes sind immer, wenn Menschen ihre Schwäche zeigen. Schon mal miterlebt? Und auf einmal wissen alle, ja, wir sind ja eigentlich auch alle schwach. Ach ja, und unsere Hoffnung sind ja nicht die Menschen, auch nicht der Pastor oder irgendwie Menschen, sondern unsere Hoffnung ist ja Jesus. Das ist ein guter Gedanke. Und dann werden wir gelassen, weil wir in den Armen des auferstandenen Gekreuzigten uns vorfinden. Der Paulus, man geht davon aus, dass er klein von Gestalt war, dass er ziemlich hässlich war und dass er epileptische Anfälle hatte. Paulus! Versteht ihr? Also dieser Zusammenhang, der mag uns sehr ermutigen, da wo wir uns schwach fühlen und nicht wirklich, dass Gott sehr wohl im Regiment sitzt und uns gebrauchen will. Deswegen hat er damals dem Josua, als er die Leitung des Volkes Gottes von Mose übernommen hat. Stell dich das mal vor. Ein junger Mann, so irgendwie so ein Quereinsteiger vielleicht, ne? So, das war ja kein geschulter Mose. Mose war total top ausgebildet bei den Ägyptern und der kam aus dem First-Class-Management bei den Ägyptern. Josa war irgendeiner aus dem Volk Gottes. Und er sagt Gott ihm, du bist der Nächste, du leitest das Volk. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen, denn setze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Weil es Gottes Berufung war. Weil es Gottes Idee war. Nicht verzagen. Erwartungsvoll, tatkräftig sich engagieren. In Gelassenheit. Mit erwartungsvoller Gelassenheit losgehen und tun, wozu wir beauftragt sind. Also leider nichts mit, wir können nichts tun. Doch, mit ihm können wir unendlich viel tun. Engagiert und motiviert leben ohne Krampf. Ich finde, das macht Lust. Das macht Lust nach mehr. Jesus mehr zu erfahren, die Wirkung des Geistes mehr zu erfahren, den Segen Gottes in unserem Dienst zu erfahren. Und dazu müssen wir vertrauen und losgehen. Und deswegen wollen wir zum Schluss beten. Ich weiß nicht jetzt, was so in dir vorgeht, was du heute Abend alles so gedacht hast, worauf du das in deinem Leben bezogen hast. Das können sehr unterschiedliche Dinge sein. Und Ariane und ich, wir wollen jetzt für euch beten, wo ihr das möchtet, dass diese erwartungsvolle Gelassenheit durch das Wirken des Heiligen Geistes neu in eure Herzen einzieht. Dass da dieser Krampf, dieses Verkrampfen, dieses Festhalten wirklich überwunden wird in Vertrauen und Erwarten und sich engagieren dabei. Und wir können das so machen, Ariane, vielleicht kommst du schon mal nach vorne, dass wir euch einfach einladen, dass wir alle miteinander aufstehen. Ihr habt jetzt auch so lange gesessen, lasst uns mal alle aufstehen. Und wenn du Gott ein Zeichen geben willst, dass du sagst, ich sehne mich danach, dann kannst du, wenn du das möchtest, deine Hände öffnen, deine Arme öffnen, dich ganz öffnen, wie das dir entspricht. Und so Gottes Zeichen geben, Herr, ich möchte gerne das und das und das, du weißt, worum es konkret geht. Ich möchte dir das hinhalten und ich möchte das loslassen und ich möchte das erwarten. Dann kannst du das jetzt tun, in großer Freiheit. Wer da nichts zeichenmäßig machen will, ist auch alles in bester Ordnung, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und dann wollen wir einfach dafür beten, dass Gott uns hilft, loszulassen und dass wir so ihm vertrauen können. Wir beten miteinander. Willst du anfangen?
Jesus, vielen Dank, dass du jede einzelne Person hier von uns kennst und liebst. Danke, dass du unsere Biografien kennst. Und ich bitte dich, Jesus, dass dein guter Heiliger Geist jetzt genau das anrührt, was uns immer wieder festmacht, was uns verkrampfen lässt. Ich bitte dich um ein tieferes Vertrauen darin, dass du es wirklich gut meinst. Ich bitte dich, dass wir die Wahrheit annehmen, dass du in unserer Schwachheit stark bist. Und da, wo unsere Identitäten gebrochen sind, durch schwierige Erfahrungen oder durch schwierige Selbstbilder, bitte ich dich, dass du da hineinkommst. Mit deiner Sicht, guter Heiliger Geist, das können wir nicht machen, das kannst nur du machen. Und so bitte ich dich von Herzen darum, dass du heilsam hier bist.
Ja, und da, wo es so schwer fällt, die Kontrolle loszulassen. Da bitte ich dich, dass du jedem Einzelnen, jeder Einzelnen hilfst, loszulassen, die Faust zu öffnen, die Kontrolle abzugeben, den Versuch zu kontrollieren, zu manipulieren, zum Ziel zu kommen, tatsächlich aufzugeben und dich machen zu lassen. Und ich bitte dich, Herr, dass du da, wo Schwäche ist, wo Krankheit ist, wo Unvermögen ist, dass daraus die Sehnsucht entsteht, dass du doch in deiner Kraft in dieser Schwäche mächtig werden mögest. Und da bitte ich dich, Herr, dass du meine Schwestern und Brüder erfüllst mit der Kraft deines Heiligen Geistes, mit den Strömen lebendigen Wassers, die durch sie fließen, völlig unabhängig von ihrer Befindlichkeit. Und zum Schluss bitte ich dich, Herr, dass du Motivation und Engagement freisetzt in jedem einzelnen Herzen, das sich danach sehnt. Herr, dass du Träume schenkst, Sehnsucht, Vision. Was könntest du noch tun durch mich und durch uns? Und dass du diese Sehnsucht wächst, dass du der große Vater im Himmel bist und wir diese kleinen Menschlein und dass deine Möglichkeiten so viel größer sind als unsere. Ich bitte dich um diese Sehnsucht, Herr, und dass du das Vertrauen in deine Größe stark machst. Und dass du als der allmächtige, gegenwärtige Herr in unserem Leben der Fixpunkt bist. Dass wir von dir alles erwarten.